Und zwar steht dieses Wort 2. Mose 3, Vers 5 und 6, das uns hineinführt in ein Bibelstudium. Bevor wir die Bibel lesen, Gott sagte dieses Wort zu Mose, bevor er ihm oder als er ihm begegnete am brennenden Dornbusch. In 2. Mose 3, Vers 5 und 6 sagt der Herr zu Mose, und das gilt auch für uns, wenn wir die Bibel lesen, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist ein heilig Land. Die Bibel, das Wort Gottes, ist ein heiliges Land. Darum hat auch der Prophet Jesaja gesagt, Gott durch den Propheten, Jesaja in Kapitel 66, Vers 2, ich sehe aber an den Elenden und der zerbrochenen Geistes ist und der sich fürchtet vor meinem Wort. Und darum wollen wir auch im Geist unsere Schuhe ausziehen, das heißt, wir wollen die Gottesfurcht anziehen und alles Unreine ablegen, denn der Ort, darauf du stehst, ist ein heilig Land. Ziehe deine Schuhe aus. Entschuldigung, es muss etwas höher gehen. Wollen wir, ich sage einmal, 7 Gs miteinander betrachten. Wie lesen wir die Bibel? Wie lese ich Gottes Wort? Das erste G soll sein das Gebet. Wenn wir die Bibel aufschlagen, wenn wir sie lesen oder auch wenn wir sie hören, dürfen wir beten, wie es im Psalm 119, Vers 18 geschrieben steht. Öffne mir die Augen, Herr, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Ich weiß nicht, ob Sie im Neuen Testament angefangen haben zu lesen oder im Alten Testament oder ob Sie ein spezielles Buch in der Bibel haben, das Sie immer wieder lesen. Das ist ganz verschieden. Wenn Sie noch nicht lange im Glauben sind, möchte ich empfehlen, erstmal mit dem Neuen Testament anzufangen, vielleicht mit dem Johannesevangelium. Und wenn Sie schon viele Jahre gläubig sind, dann lesen Sie doch einmal von vorne bis hinten die Bibel. Da gibt es vieles, was wir nicht verstehen. Und doch, auch was wir nicht verstehen, es ist alles Gottes Wort. Es heißt in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit, auf dass ein Mensch Gottes sei vollkommen und zu allem guten Werk geschickt. Also die ganze Bibel, alle 66 Bücher von 1. Mose bis Offenbarung 22, ist von Gott uns gegeben. Und darum dürfen wir auch mit diesem Gebet zu ihm kommen, wenn wir die Bibel aufschlagen. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Darum müssen wir uns auch nicht wundern, wenn ein Mensch, der nicht wiedergeboren ist, der nicht wirklich gläubig ist, wenn er die Bibel nicht versteht oder auch nicht auslegen kann. Darum kommen auch manche Lehren moderner Theologen auf, sie können es gar nicht verstehen, weil sie selber noch einen toten Geist haben, weil sie noch nicht wiedergeboren sind. Das können wir gar nicht anders erwarten von einem ungläubigen Menschen. Die Bibel sagt, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Wir brauchen Jesus, in uns, dass wir Jesus persönlich aufnehmen in unser Herz, damit durch Jesus der Heilige Geist unseren toten Geist lebendig machen konnte, damit wir jetzt durch den Heiligen Geist erleuchtet die Bibel verstehen. Und dennoch wird es immer wieder Stellen geben, die unverständlich bleiben. Warum? Weil es Gottes Wort ist. Gott, weil er Gott ist, wird nie in unseren begrenzten Verstand hineinpassen. Sonst wäre er nicht Gott. Und genauso wie Gott für unseren Verstand zu hoch ist, zu unbegreiflich, so auch sein Wort. Er hat es zugelassen, dass manche Stellen auch den größten Theologen verborgen bleiben. Und auch den, ja, wie soll ich sagen, Jesus hat einmal gesagt in Matthäus 11, ja, Vater, ich danke dir, dass du es den Unverständigen geoffenbart hast. Aber es gibt auch immer wieder Stellen, die bleiben uns noch verborgen. Warum? Eben, Gott will uns hineinziehen in das Gebet. Das erste G, wie wir die Bibel lesen, können und sollen und müssen, ist das Gebet. Herr, öffne mir die Augen. Der Verstand des ungläubigen Menschen ist verfinstert durch die Sünde, sagt die Bibel in Römer 1. Aber auch wir, die wir wiedergeboren sind, brauchen eine ständige Erneuerung unseres Verstandes, damit wir die Dinge begreifen. Als Jesus am Kreuz für uns starb, da hat er nicht nur unsere Sünden mitgenommen, sondern auch die Sünde, das alte Wesen. Wir lesen in Römer 6, Vers 6, wir wissen aber, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt worden ist. Und zu diesem alten Menschen gehört auch unser Verstand, unser Wille und unser Empfinden. Das ist auch mitgekreuzigt. Und darum ist es nicht so, dass wir den Verstand abgeben an der Garderobe, wie uns vorgeworfen wird. Nein, unser fleischlicher Verstand ist gekreuzigt. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und wir dürfen ihn am Kreuz lassen. Und wir dürfen jetzt durch den Heiligen Geist, durch Jesus in uns, die göttlichen Dinge zu erforschen suchen. Und dazu brauchen wir das Gebet. Öffne mir, Herr, die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Was macht uns denn blind, dass wir geöffnete Augen brauchen? Die Sünde macht uns blind, das fleischliche Wesen macht uns blind. Der Unglaube, die Sorgen. Denken wir an Maria am leeren Grab Jesu. Jesus stand vor ihr, sie war blind, sie dachte, es sei der Gärtner. Und wie oft geht es uns auch so? Sorgen, Unglaube macht uns blind. Darum brauchen wir das Gebet, wenn wir das Wort lesen. Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe, dass ich dich sehe in deinem Wort und dass ich die Wunder sehe an deinem Gesetz. In Matthäus 7, Vers 7, ermutigt uns der Herr Jesus mit einem dreifachen Aufruf zum Gebet. Bittet, suchet, klopfet an. Was bedeutet das? Es ist wie in der Natur. Die schönsten Schätze sind am verborgensten, im tiefsten Meer zum Beispiel, im dunkelsten Wald. Da gibt es wunderschöne Blumen manchmal zu sehen. Die schönsten Schätze sind am verborgensten. Und den schönsten Schatz, Jesus, hat der Vater in die Krippe gelegt, ganz verborgen, in dem kleinen, unbekannten Bethlehem. Und den Schatz seines Wortes, den müssen wir ergraben, erforschen. Er hat uns die Bibel gegeben, aber es braucht ein Bitten, Suchen und Anklopfen, ja, mit anderen Worten ein Forschen, damit wir die Schätze darin erkennen. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und er ermutigt uns mit dem Wort aus Sprüche 2, Vers 1 bis 6. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit, das ist Jesus, dein Ohr leihst und dein Herz zur Klugheit neigst, wenn du um Verstand betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, so wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Denn der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Munde, das ist sein Wort, kommen Erkenntnis und Verstand. Es geht nachher auch weiter in Kapitel 4. Erwirb Weisheit, erwirb Verstand. Suche danach wie nach Schätzen, wie nach Silber. Also es geht beim Lesen der Bibel um ein forschendes, um ein flehendes, ein suchendes Beten. Herr, öffne mir die Augen. Nicht nur so oberflächlich, jetzt lese ich mal, damit ich meine Pflicht getan habe. Nein, Herr, offenbare du dich mir. Zeig mir, was es bedeutet. Zeig mir, was du mir sagen willst. Mit diesem echten Verlangen, dich will ich erkennen. Erkenne ihn auf all deinen Wegen. Was tut ein Mensch nicht alles, ein Goldsucher zum Beispiel, um zum Gold zu kommen, um das Gold herauszufinden? Wir haben einiges davon gesehen in Bolivien und manche müssen das mit dem Leben bezahlen. Was setzen sie nicht alles ein, um das Gold herauszufinden? Aber so soll unser suchendes Gebet sein, um die Schätze in der Schrift zu finden. Herr, ich will dich darin erkennen. Und nicht, damit unser Wissen in erster Linie größer wird, sondern in 1. Timotheus 1, Vers 5 sagt der Herr, es soll dazu dienen, alle Lehre soll dazu dienen, dass die Liebe zu ihm wächst. Das Endziel des Wortes ist die Liebe. In 1. Timotheus 1, Vers 5. Das Endziel des Wortes Gottes, seine Absicht, warum er es uns gegeben hat, ist die Liebe. Und darum lasst uns mit diesem flehenden Bitten, wenn wir die Bibel aufschlagen, immer wieder sagen, Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. In der Offenbarung sagt der Herr Jesus besonders zu der Gemeinde in Laodicea, die ein Bild ist für den Zustand der Gemeinde Jesu heute, für diese Lauheit, kaufe Gold von mir und salbe deine Augen mit Augensalbe. Das heißt, wenn Jesus unser Gebet erhören will, öffne mir die Augen, gib mir dein, dass er uns die Augensalbe gibt und wir Gold von ihm kaufen, dann hat es von unserer Seite auch eine Bedingung. Kaufe Gold von mir, kaufe Augensalbe von mir. Welche Bedingung ist da auf unserer Seite? Wenn man etwas kauft, was muss man tun? Man muss bezahlen. Es ist das zweite G, das wichtig ist, wenn wir die Bibel lesen. Es ist der Gehorsam. Jesus sagt einmal, wer meinen Willen tun will, der wird erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder nicht, in Johannes 7, Vers 17. Wenn ich sein Wort nur lese, damit ich eben wieder etwas gelesen habe, dann habe ich keinen Gewinn davon. Aber wenn ich sein Wort lese und sage, Herr, ich will bereit sein, dir zu gehorchen, ich gebe den Preis meines Lebens dir, dann wird er uns öffnen. Die Augen öffnen und er wird uns zeigen, ob diese Lehre von Gott ist oder nicht. Wenn wir es zum Beispiel machen, und hoffentlich tun wir das so, wie unsere Glaubensgeschwister vor 2000 Jahren in Beröa, wenn sie eine Predigt hörten, dann schauten sie, ob sich's also verhielte. Sie prüften nach. Und das brauchen wir heute in Südamerika. Da war es ganz normal, jeder brachte seine Bibel unter dem Arm mit in den Gottesdienst, ganz gleich, wo wir waren. Da konnte man dann immer nachlesen. Wie wichtig ist das? Dass wir prüfen, ob es sich also verhielt. Und das können wir nur, wie der Herr Jesus gesagt hat, wer meinen Willen tun will. Wenn wir selber bereit sind zu gehorchen. Wie viele Menschen sagen, die Bibel ist voller Widersprüche oder es ist von Menschen geschrieben. Aber wenn wir einmal näher nachfragen oder bei uns selber schauen, vielleicht haben wir das selber schon gesagt in einer Phase unseres Lebens. Warum? Wollen wir die Bibel nicht hören? Warum sagen wir, sie ist voller Widersprüche? Ist es nicht der Grund, weil ich selber nicht bereit bin, gehorsam zu sein? Ist es nicht oft der Grund von Menschen, die sagen, die Bibel ist auch nur von Menschen geschrieben, dass sie dann auch gar nicht verpflichtend ist, ihr zu gehorchen? Wenn sie nur von Menschen geschrieben ist, dann muss ich ja ihr nicht gehorchen. Aber wenn es wahr ist, dass Gottes Wort uns in der Bibel gegeben ist, dann ist sie verbindlich. Und darum verbindet der Herr Jesus das Erkennen seines Wortes, das Erkennen der Wahrheit seines Wortes, mit unserer Bereitschaft zu gehorchen. Wer meinen Willen tun will, der wird erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder nicht. Und auch hier möchte ich wieder auf das Buch der Sprüche kommen. Das möchte ich übrigens sehr empfehlen auch für die persönliche Lektüre. Das Buch der Sprüche enthält alle Lebensgebiete und ist so praktisch. Gibt uns die göttliche Weisheit für die praktischen Dinge des Alltags. In Sprüche 16, Vers 16 sagt der Herr: Wie viel besser ist es, Weisheit zu erwerben als Gold? Und Verstand zu erwerben ist begehrenswerter als Silber. Und Vers 20, Sprüche 16, Vers 20: Wer auf das Wort achtet, findet Glück. Und wohl dem, der auf den Herrn vertraut. Wer auf das Wort achtet, findet Glück. Wer dem Wort Gehorsam schenkt, der wird gesegnet. Das kostet vielleicht im Moment die Selbstverleugnung. Jetzt tue ich nicht, wie mir es gefällt oder was andere sagen, sondern, Herr, ich will dir gehorchen. Aber nachher wird unser Herz immer glücklicher mit Jesus, weil wir seinen Weg zu gehen bereit sind. Und Kapitel 19, Vers 16 sagt er: Wer das Gebot bewahrt, der bewahrt seine Seele. Wer aber seine Wege nicht achtet, muss sterben. Also wir haben selber die Verantwortung, wenn ich das Wort aufnehme und liebe und ihm gehorsam bin, habe ich selber den Segen davon. Verachte ich das Wort, verachte ich meine eigene Seele. Es bedeutet den geistlichen Tod. Unser Nein zum Wort bedeutet ein Stück geistlichen Tod für unser eigenes Leben. Und für den Herrn dann auch, der unser Leben dann nicht im vollen Maße gebrauchen kann, wie er es gerne möchte. Dieses Gehorsam schließt natürlich dann auch die Buße ein. Wenn wir lesen, das Wort Gottes, das ist Ihnen bestimmt auch schon aufgefallen, dann ist ein Riesenunterschied zu einem anderen Buch. Wenn man einen Roman liest oder ein Geschichtsbuch oder irgendein anderes Buch in dieser Welt und es vergleicht mit der Bibel, dann gibt es einen himmelweiten Unterschied. Das eine, es gibt vielleicht mehr Wissen oder man freut sich einen Augenblick darüber oder wird einmal in eine andere Zeit versetzt. Aber die Bibel, das ist ein Wort, das macht die Seele und den Geist satt. Das kann kein anderes Buch. Und darum ist es auch die Bibel, die Gott gebraucht, um unser Herz zu tieferem Gehorsam zu führen. Und das nennt die Bibel auch Buße, Nechem, getröstet werden. Gehorsam schließt die Buße mit ein. Und Buße, was bedeutet es? Der Herr Jesus sagt es so schön in Lukas 7, wenn er von den Zöllnern spricht und von den Pharisäern. Da sagt er im Blick auf diese Zollbeamten: Sie gaben Gott Recht und ließen sich taufen damals. Die Pharisäer wollten selbst Recht behalten. Hier sehen wir, was Buße heißt. Buße heißt Gott Recht geben. Selbst Recht behalten wollen, sagt Nein zu Gott und zu seinem Wort. Gott Recht geben heißt: Ich habe nicht Recht. Ich habe es falsch gemacht. Vergib mir, reinige mich. Du hast Recht. So betet ja auch David in Psalm 51, auf dass du Recht behaltest in deinem Richten. Gott ist sowieso gerecht, auch wenn wir sagen, du bist unrecht. Gott ist und bleibt gerecht. Wie gut darum, wenn wir sagen: Herr, es ist richtig, wie du es machst. Übrigens, das ist das Geheimnis eines fruchtbaren Lebens bis ins hohe Alter. Im Psalm 92 am Ende sagt der Psalmist: Die da gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen, und wenn sie gleich alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Warum? Jetzt kommt dieses Geheimnis, dass sie verkündigen, dass der Herr so gut ist, mein Hort, und ist kein Unrecht an ihm. Also nicht wie viele Gott hat die Schuld. Warum hast du mir das gemacht? Sondern in dir ist kein Unrecht, Herr, auch wenn ich es nicht verstehe, aber du machst es recht. Auch wenn ich dich jetzt nicht begreife, aber du machst es recht. Lassen wir uns das mitnehmen, dass wir alle Zeit uns darin üben zu sagen, Herr, du hast recht. Und nachher erkennen wir, er hat recht. Er hat es wirklich gut gemacht. Aber wir dürfen im Glauben, auch wenn wir es noch nicht fühlen, auch wenn es noch durch schwere Zeiten geht, bereits sagen, in dir, Herr, ist kein Unrecht. Du machst es alles recht. Und indem wir ihm immer recht geben, werden wir immer glücklicher und fruchtbarer für unseren Gott. Im Moment schmerzt es, weil man Nein sagen muss zu sich selber, aber das ist nur gut. Denn wenn wir es jetzt nicht sagen, wenn wir uns jetzt nicht durchrichten lassen, dann werden wir am Preisrichterstuhl Jesu Christi durchgerichtet. Und dann ist es zu spät zum Bußetun. Dann kommt Holz, Heu, Stroh heraus aus unseren toten Werken. Aber das will Gott nicht und das wollen wir doch auch nicht. Darum wollen wir es, wie der Apostel Paulus sagt, tun. Lasst euch jetzt durchrichten. Ich sterbe täglich, sagt er. Immer wieder sagen, Herr, du hast recht. Reinige meine Motive, meine Gedanken, meine Worte, meine Taten. Auch wo ich tote Werke getan habe, Werke aus dem eigenen, im Ungehorsam, zur eigenen Ehre, nichts davon. Reinige mich von dem Allem. Es heißt in Hebräer 9, sein Blut hat uns gereinigt von allen toten Werken. Und in Offenbarung 14, Vers 13 heißt es, er will uns Werke geben, die uns nachfolgen bis in Ewigkeit, auf denen das Echo der Ewigkeit liegt. Was für eine Berufung hat Gott dir und mir gegeben? Da ist keiner ausgenommen. Dein Tun heute, und sei es noch so gering in Augen von Menschen, getan aus Liebe zu Jesus, wird in der Ewigkeit wiedergefunden. Also das erste G, das Gebet. Das zweite G, der Gehorsam. Und dazu müssen wir unbedingt noch lesen, Sprüche 8, Vers 32 bis 36. Das ist eine solche Ermutigung im Blick auf den Gehorsam und auch das Gebet. Sprüche 8, Vers 32 bis 36. Da spricht die Weisheit, das ist die personifizierte Weisheit Jesus Christus nach dem Kolosserbrief. Und nun, ihr Söhne, gehorchet mir, ruft der Herr hier auch uns zu. Nun, gehorchet mir, wohl denen, die meine Wege bewahren. Gehorchet der Zucht und werdet weise und seid nicht zügellos. Wohl dem Menschen, der mir also gehorcht, dass er täglich an meiner Pforte wacht und die Pfosten meiner Tür hütet. Denn wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Gnade von dem Herrn. Wer mich aber verfehlt, schadet seiner eigenen Seele. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Es gibt kein Zwischending. Und der Herr lädt uns ein, schon morgens früh an seiner Pforte zu wachen, dass er täglich an meiner Pforte wacht und die Pfosten meiner Tür hütet, dass wir wachen an seinem Wort, dass unser Ohr an seinem Mund ist, dass wir wachen und in ihm das Leben suchen und finden. Ich meine auch wir als Kinder Gottes, wir haben ihn schon, aber er will sich immer tiefer von uns finden lassen. Und das heißt immer mehr, ich am Kreuz. In dem Maße, wie das Sterben Jesu an unserem Leib offenbar wird, und das geschieht in den praktischen Alltagsdingen, wo wir Ja sagen, in dem Maße wird das Leben Jesu auch an uns offenbar werden. Und das sucht Gott. Christen, an denen Jesus sichtbar wird. Dein Mann, deine Frau, deine Kinder, deine Angehörigen, deine Nachbarn, deine Gemeindemitglieder, da wo du bist, sie suchen Jesus in dir. Sie brauchen Jesus in mir und in dir. Jesus sagt in Johannes 4, Vers 14 zu der Samariterin, wer von dem Wasser trinken wird, ist sein Wort, das ich ihm gebe, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Darum lasst uns trinken von diesem Wasser, damit es in uns eine Quelle wird, aus der andere heraus wieder schöpfen können bis in die Ewigkeit. Andere können nicht aus uns schöpfen, wenn sie unser natürliches Wesen vor sich finden. oder andere Wissenschaften und Weisheiten. Aber wenn das Wort in uns reichlich ist, ich meine nicht in einem gesetzlichen Sinne oder einem falsch frommen Sinne, sondern in der Echtheit, in der Wahrheit, in der Tat und in der Wahrheit, dann werden andere gesättigt durch unser Leben für die Ewigkeit. Und das schließt auch ein, wir kommen zum dritten G, unsere Gesinnung. In Jakobus 1, Vers 21 gibt der Herr uns noch etwas Wichtiges mit auf den Weg zum Bibelstudium. Jakobus 1, Vers 21. Zunächst sagt er darum, so leget ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit. Das ist ganz wichtig, dass wir uns reinigen lassen durch das Blut Jesu, denn nur die reines Herzen sind, können Gott schauen. Und wir leben nicht davon, das möchte ich betonen, wir leben nicht davon, dass wir nicht sündigen. Wir sündigen alle mannigfach, sagt der Jakobusbrief. Wir leben Augenblick um Augenblick durch das reinigende Blut Jesu. Aber das brauchen wir auch immer wieder neu. Und dann erst können wir, wie er es jetzt sagt, und nehmet das Wort an mit Sanftmut. Also nicht mit Hochmut das Wort annehmen, wie jemand, der es jetzt besser weiß als die anderen, der sich über die anderen stellt, der dann die anderen richtet, weil sie es nicht machen oder nicht wissen. Dass wir das Wort, das er uns anvertraut, mit Sanftmut aufnehmen. Damit, so wie es von Jesus gesagt ist, es auch in uns sichtbar wird. Lernet von mir, sagt der Herr Jesus, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und das will der Herr in uns wirken. Da ist oft noch so viel Härte in unserem Wesen, so viel Hohes. Und durch schwere Wege, die er uns führt, will er das alles heraustun aus uns. Die harten Sandkörner wieder heraustun. Jede Höhe, jede Härte hinwegtun. Damit diese Sanftmut Jesu in uns Raum hat. Und Menschen gerne, auch durch uns, von Jesus lernen. Menschen gerne kommen und fragen, wie ist das mit Jesus? Ich möchte ihn auch kennenlernen. Indem sie seine Sanftmut in uns sehen. Ganz wichtig also, wenn wir das Wort Gottes lesen, dass wir in dieser Herzenshaltung der Sanftmut sind. Das haben wir nicht aus uns. Aber wenn du Jesus aufgenommen hast, Jesus in dir ist deine Sanftmut, ist meine Sanftmut. Dass wir ihm Raum geben und wenn wir das Wort lesen und etwas nicht verstehen, dass wir uns nicht dann darüber stellen und sagen, das kann nicht stimmen. Oder dass wir ärgerlich werden und denken, nein, das will ich nicht. Sondern dass wir in aller Sanftmut sagen, Herr, was meinst du damit? Wenn es wichtig ist, erkläre es mir. Und gehen Sie immer mit Ihren Fragen zuerst und zuletzt zu Jesus. Er hat uns Menschen gegeben, die wir fragen dürfen. Und das ist kostbar. Im Hohen Lied sagt der Bräutigam zu seiner Braut, als sie fragt, wo bist du, sagt er, geh den Spuren der Schafe nach. Gott hat uns Spuren der Schafe gegeben, Männer und Frauen Gottes, die mit uns oder vor uns den Weg mit Jesus gegangen sind. Die dürfen wir fragen. Auch in Jeremia sagt er, es war neulich am Tisch zu lesen, Jeremia 6, Vers 16, so spricht der Herr, tretet auf die Wege und schaut und fraget nach den vorigen Wegen, welches der gute Weg sei, und wandelt darin, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also der Herr selber ermutigt uns in Jeremia 6, Vers 16 und Hohelied 1, Vers 8, fragt eure Mitgläubigen, fragt die vor euch waren. Zunächst die in der Bibel, Abraham, Isaak, Jakob, aber nachher auch in der Kirchengeschichte. Männer und Frauen, die Gott gebraucht hat. Aber wenn er sie uns auch gegeben hat, so sollen wir doch nicht Fleisch und Blut für unseren Arm halten, sondern immer wieder zuerst und zuletzt ihn fragen. Und wenn wir bereit sind zu gehorchen, gibt er uns ganz klare Antworten für die Dinge, die wir wissen müssen, um ihn mehr zu lieben, um ihm treuer nachzufolgen, um herrlicher zu werden für ihn und sein Zeugnis. Soweit für heute Abend. Wir wollen noch, soweit es möglich ist, aufstehen und zusammen beten. Du allmächtiger Gott, unser Vater durch Jesus Christus, habe du von ganzem Herzen Dank für dein ewig gültiges, siebenfach durchläutertes, reines Wort, mit dem du selbst dich uns geoffenbart hast. Erfülle uns noch viel mehr mit dieser Gottesfurcht und mit diesem zerbrochenen Geist, damit wir es lernen mit Sanftmut und in der Bereitschaft ganzen Gehorsams, dein Wort zu lesen, aufzunehmen, zu verstehen und weiterzugeben, von deinem Wort zu trinken, damit es in uns eine Quelle wird des Wassers, die in das ewige Leben quillt. Bewahre es auch heute Abend in unseren Herzen, dass es dir reiche Frucht bringt für die Ewigkeit. Unser Thema ist ja seit gestern Abend, wie lese ich die Bibel? Wie lese ich Gottes Wort, damit es Frucht bringt in meinem Leben für Zeit und für die Ewigkeit? Und wir haben bereits drei Gs miteinander besprochen gestern Abend. Das erste ist das Gebet. Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Das zweite ist der Gehorsam. Wer meinen Willen tun will, sagt der Herr Jesus in Johannes 7, Vers 17, der wird erkennen, ob diese Lehre von Gott ist. Und das dritte, die Gesinnung. In Jakobus 1, Vers 21 haben wir gelesen, dass wir das Wort Gottes mit Sanftmut aufnehmen. Und heute wollen wir nun zu dem vierten G kommen, das ist die Ganzhingabe. Der Herr Jesus sagt in Johannes 4, Vers 34, und das will er auch in uns und durch uns sagen, Johannes 4, Vers 34, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Mit anderen Worten, Jesus hat gegessen das Wort Gottes, um das Werk Gottes ausführen zu können. Meine Speise, sagt er, ist die, dass ich den Willen Gottes tue. Er hat also das Wort Gottes, das er gelesen und gelernt und gehört hat, als seine Speise genommen. Er hat es gegessen. Und wir wissen, wenn wir nichts essen, dann werden wir schwach und immer schwächer, und wenn wir weiter nichts essen, müssen wir sterben. Darum, wir brauchen das Essen. Und so nötig, wie wir das Essen zum leiblichen Leben brauchen, so brauchen wir noch nötiger das geistliche Essen, die geistliche Speise des Wortes Gottes, damit unser Leben für die Ewigkeit bleibt. Die Lust dieser Welt vergeht, aber wer meinen Willen tut, das ist Wort Gottes, der bleibt in Ewigkeit. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und darum lasst uns durch Jesus in uns sein Wort essen, indem wir unser ganzes Leben ihm weihen, ihm zur Verfügung stellen. Ein Atheist sagte einmal, ich möchte Ihnen das vorlesen, wenn ich fest glauben würde, wie es Millionen von sich sagen, dass die Kenntnis und Ausübung einer Religion in diesem Leben unser Schicksal in einem zukünftigen Leben beeinflussen wird, dann würde mir die Religion alles bedeuten. Alle irdischen Vergnügungen würde ich dann als wertlose Vergänglichkeiten verwerfen. Irdische Sorgen wären in meinen Augen nur noch Narrheit und irdische Gedanken und Gefühle nur noch eitler Tand. Die Religion wäre mein erster Gedanke beim Erwachen und mein letztes Bild vor dem Einschlafen. Allein in ihrem Dienst würde ich noch arbeiten. Eine einzige Seele, die ich für den Himmel gewinnen würde, hielte ich für so kostbar, dass ich ein ganzes Leben voller Not und Leiden dafür einsetzen wollte. Rücksichtnahmen auf eventuelle irdische Folgen könnten niemals meine Hand hindern oder meine Lippen versiegeln. Nicht einen einzigen Augenblick lang würde die Erde mit ihren Freuden und Leiden meine Gedanken beschäftigen. Ich würde danach trachten, dass mein Blick nur noch auf die Ewigkeit ausgerichtet wäre und auf die unsterblichen Seelen um mich her, die schon so bald in die immerwährende Pein oder in die ewige Glückseligkeit eingehen werden. Ich würde in die Welt hinausziehen und bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit predigen. Und dies sollte immer mein Textwort sein. Was hülfe es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele. Die Jahreslosung in diesem Jahr. Diese Äußerung gab dem bekannten Missionar Karl Studd, der in Afrika missioniert hat, den Anstoß, in die Heidenmission hinauszugehen. Und dieser Atheist hatte Jesus nicht erkannt, aber hat gesagt, wenn ich wüsste, dass das stimmt, was die Bibel sagt, dann würde ich mein ganzes Leben dafür geben. Und wir wissen es. Er hat sich uns geoffenbart, wir wissen es, dass nur das Wort Gottes für die Ewigkeit Bedeutung hat und dass nur Jesus unsere Sünden vergeben kann. Wer sonst? Ein Papst? Eine Kirche? Irgendein Abendmahl? Kann uns irgendetwas oder irgendjemand in dieser Welt unsere Sünden wegwischen, als wären sie nie geschehen? Das konnte und kann nur Jesus Christus. Denn er hat als Gott alle unsere Bosheiten an seinem eigenen Leibe durchlitten und so die Sühne vollzogen, damit du und ich, damit wir frei sind von den Sünden. Er lädt uns ein, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Warum gerecht? Warum ist Gott gerecht, wenn er uns die Sünden vergibt? Weil Jesus schon bestraft wurde. Gott wird nicht zweimal bestrafen. Und es ist manchmal so im Alter, dass Menschen dann noch sehr angefochten werden. Da hast du aber falsch gehandelt und da bist du böse gewesen. Aber haben sie es unter das Blut Jesu gebracht, haben sie Jesus um Vergebung gebeten, dann muss der Feind, der Ankläger, weichen. Aber das ist auch wichtig. Ohne Jesus haben sie keine Vergebung. Darum nimm doch Jesus auf in dein Herz und übergib ihm dein ganzes Leben. Und sag auch zu ihm, es soll meine Speise sein, deinen Willen zu tun, dein Wort zu essen. Wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, das bedeutet, wer nicht Jesus ganz nimmt und sich selbst ganz ihm gibt, der kann nicht mein Jünger sein. Oder der Apostel Paulus auf dem Weg nach Damaskus, als Jesus ihm begegnet war, da sagt er, was willst du, dass ich tue? Hast du schon so den Herrn gefragt? Es ist eine Sache, dass wir uns zu ihm bekehrt haben. Das ist der erste und wichtigste Schritt unseres Lebens. Dass wir ihn aufgenommen haben in unser Herz, ganz persönlich. Und wiedergeboren worden sind, wie es in Johannes 3 sagt. Aber das zweite ist ganz wichtig, damit wir im Glauben wachsen. Dass wir uns ihm jeden Morgen neu, bedingungslos zur Verfügung stellen und sagen, Herr, was willst du, dass ich tue? Wie es in Apostelgeschichte 9, Vers 6 von Paulus steht. In dieser Gesinnung gilt es, das Wort Gottes zu essen. Das bedeutet auch, es immer wieder zu wiederholen. Ich weiß nicht, zum wievielten Male ich schon die Bibel gelesen habe, aber es ist mir immer wieder neu, als hätte ich es nicht gelesen. Immer wieder neu offenbart sich Gott selber in diesem Wort. Und das heißt auch, dass wir immer wieder ihn fragen. Wenn der Herr Jesus hier sagt, es ist meine Speise, dass ich deinen Willen tue, dann heißt es, dass er ganz mit seinem Ohr am Mund Gottes war. Er fragte seinen Gott, er war in der Gemeinschaft mit seinem Vater. Und nur so konnte er sein Werk vollbringen. Und Gott hat auch ein Werk für dich und für mich. Und wir können es nur ausführen, wenn wir alle Zeit von seinem Wort essen, in seiner Gemeinschaft sind. Jesus in dir und Jesus in mir, er will und kann den Auftrag ausführen. Es geht nach Golgatha, aber mit ihm wird gerade Golgatha, die Sterbensstätte, zur Siegesstätte, auch für dich persönlich. Dann das fünfte G, wie wir die Bibel lesen, es ist der Gesamtzusammenhang, den wir brauchen. Wir dürfen nicht nur einige Dinge herauspicken, sonst entstehen Sonderlehren. Ich musste denken an das Wort aus Johannes 9, Vers 3 zum Beispiel. Ich nehme nur einige Beispiele jetzt. Es geht da um die Heilung des Blindgeborenen und die Jünger fragen ihn, den Herrn Jesus, wer hat gesündigt, Rabbi? dass er blind geboren ist, und Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern. Wenn wir das jetzt losgelöst nehmen vom Zusammenhang, dann würde Jesus hier sagen, es hat niemand gesündigt, weder der blinde junge Mann noch seine Eltern. Aber das wollte er nicht sagen, die waren auch Sünder. Wir müssen dieses Wort im Zusammenhang lesen mit dem Wort aus Römer 3, Vers 23, alle haben gesündigt und mangeln des Ruhmes aus, den wir bei Gott haben sollten. Ich nehme das jetzt nur mal als Beispiel, um zu zeigen, wenn wir ein Wort aus dem Zusammenhang nehmen, dann entsteht eine völlig falsche Lehre. Wir können niemals sagen, sie waren keine Sünder. Aber Jesus wollte in diesem Zusammenhang sagen, der Blindgeborene war nicht blind, weil er gesündigt hatte oder seine Eltern. Das war der Zusammenhang. Wenn wir das Wort Jesu losgelöst nehmen, entsteht eine völlig falsche Lehre. Darum, wir brauchen den Gesamtzusammenhang. Oder Jakobus 3, Vers 2 heißt es, nein, das muss eine andere Stelle sein, ich habe es wohl falsch aufgeschrieben. Es heißt jedenfalls hier bei Jakobus, wir sündigen alle mannigfach. Ja doch, hier steht es. Wir fehlen alle viel, denn wir sündigen alle mannigfach. Jakobus 3, Vers 2. Aber in 1. Johannes 3, Vers 6 heißt es, wer in ihm bleibt, sündigt nicht. Es gibt nun Menschen, die das herausnehmen aus dem Zusammenhang und sagen, wenn du Christ geworden bist, sündigst du nicht mehr. Und dann werden die Menschen entweder völlig verzweifelt und sagen, ja, was ist denn mit mir, bin ich gar kein Christ, wenn ich noch sündige? Oder sie werden zu Heuchlern, zu frommen Heuchlern und denken, ja, ich mach's besser als der andere. Wir müssen auch hier den Zusammenhang sehen, wer in ihm bleibt, sündigt nicht. Das heißt nicht, dass wir als Kinder Gottes nicht mehr sündigen. Bleiben in Jesus bedeutet, dass wir immer wieder neu durch das teure Blut Jesu uns reinigen lassen. Wir leben nicht davon, das möchte ich dick unterstreichen, dass wir nicht mehr sündigen. Wir wollen es nicht mehr, das ist das Normale, wir wollen es nicht mehr. Aber solange wir in diesem Fleisch sind, werden wir, wie Jakobus 3, Vers 2 sagt, noch mannigfach sündigen. Aber bleiben in ihm heißt, sofort uns reinigen lassen. Und da sündigen wir nicht. In dem Sinne sündigen wir nicht mehr. Wer in ihm bleibt, sündigt nicht. Dass wir Jesus den ganzen Raum immer mehr geben. Und dann auch ganz wichtig, viele Menschen haben damit zu kämpfen, darum möchte ich es in diesem Zusammenhang noch erwähnen. Viele Menschen haben mit bösen Gedanken zu kämpfen. Sie kommen immer wieder in die Seelsorge und fragen, wie soll ich damit fertig werden, mit den Gedanken gegen andere Menschen und immer wieder dunkle, böse, sündige Gedanken. Wie werde ich damit fertig? Und dann beten sie, Herr, nimm diese Gedanken weg, aber Gott nimmt sie nicht weg. Gott lässt es zu, dass die Anfechtung kommt, damit wir lernen, zu kämpfen und zu siegen. Aber nun, wie zu kämpfen? Recht zu kämpfen. Nicht zu kämpfen, indem ich sage, ich will die Gedanken nicht. Dann kommen sie um erst recht. Sondern im Glauben zu kämpfen, den Glaubenskampf zu kämpfen. Was heißt das? Es heißt, genau wie bei der Bekehrung, dass ich wegschaue von mir und hin zu Jesus auf Golgatha. Da hat er nicht nur meine Sünden hingetragen, meine bösen Gedanken, Worte und Taten, sondern auch den alten Menschen und den Satan besiegt am Kreuz. Wenn nun Anfechtungen kommen von bösen Gedanken, Neid, Eifersucht oder was es sei, dann dürfen wir, während die Gedanken kommen, dann ist es noch keine Sünde, das ist eine Anfechtung, wenn die Gedanken kommen. Die sind dann entweder vom Teufel oder aus unserem eigenen bösen Herzen. Und dann dürfen wir sofort den Blick wegrichten von den bösen Gedanken auf Jesus, auf sein Kreuz und sagen, danke Herr Jesus, dass ich mit dir gekreuzigt bin, mit meinen bösen Gedanken und dass der Satan auch besiegt ist. Ich danke dir dafür und ich habe nichts mehr damit zu tun. Das ist die Glaubensposition einnehmen. Das ist der rechte Glaubenskampf. Wegschauen von mir, hinschauen zu Jesus. Wegschauen von der Anfechtung, hin zu Jesus, wo all das Böse gerichtet ist vor 2000 Jahren. Das ist der rechte Glaubenskampf. Wir dürfen und müssen lernen, die Glaubensposition einzunehmen und zu bewahren. Immer wieder neu. Auf Golgatha ist unser sicherster Platz. Da sind wir gerichtet, ein für alle Mal. wollen wir da immer wieder bleiben und im Glauben immer wieder diese Position einnehmen, wie es in Galater 2, Vers 19 und 20 heißt: Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Also der Gesamtzusammenhang ist wichtig. Oder ich möchte noch erwähnen Psalm 104, Vers 5 und Vers 30b. Psalm 104, Vers 30b heißt es, ist ein Schöpfungspsalm. Psalm 104, Vers 5 heißt es: Er hat die Erde auf ihre Grundfesten gestützt, dass sie in Ewigkeit nicht wanken wird. Und dann nehmen nun einige diesen Vers heraus und sagen, diese Erde wird ewig bleiben. Jetzt schauen Sie aber mal einige Verse weiter. Im gleichen Psalm, wie wunderbar ist Gott, Psalm 104, Vers 30b, sagt der Herr von dieser gleichen Erde: Du erneuerst die Gestalt der Erde. Das heißt, wir müssen die Bibel so lesen, dass wir sehen, die Bibel legt die Bibel aus. Dieses ewig kann nur bedeuten, bis du die Erde erneuerst und eine neue Erde gibst, nach Offenbarung 21. Das ist ganz wichtig. Die Bibel lebt die Bibel aus. Sonst nehmen wir eine Passage heraus, stellen eine Lehre auf und werden zu Irrlehrern und lassen uns verführen. Darum ist es so wichtig, den Gesamtzusammenhang zu erfassen. Und darum ist es auch gut, dass wir zum Beispiel den Heilsplan Gottes kennenlernen. Wie hat Gott gehandelt in der Zeit der Unschuld, vor dem Sündenfall? Wie hat er dann gehandelt mit Adam und Eva, nachdem sie gesündigt hatten? Wie hat er unter Noah gehandelt? Wie unter Abraham? Wie unter Mose? Wie unter Jesus? Wie jetzt in der Gemeinde? Dass wir den Heilsplan Gottes erkennen, ist ganz wichtig. Wir haben es in diesem Jahr schon in einer Bibelwoche weitergegeben und wollen es im nächsten Jahr wieder anbieten. Um die Bibel in ihrem Zusammenhang zu verstehen, müssen wir die Geschichte Israels kennen. Denn die Prophetie spricht immer die Geschichte Israels. Um die Zukunft zu verstehen und die Gegenwart, brauchen wir das nötige Wissen über das, wie Gott mit Israel gehandelt hat. Darum das Alte Testament und das Kennenlernen des Heilsplanes Gottes. Wenn Sie zum Beispiel 2. und 3. Mose lesen, über die Priestergewänder, über den Altar, über die Stiftshütte, da verstehen Sie sicher vieles nicht, habe ich auch nicht am Anfang. Bis mir der Herr es dann durch Brüder zeigte: Du musst unbedingt den Hebräerbrief dazu lesen, sonst kannst du es nicht verstehen. Wenn Sie also persönlich 2. und 3. Mose lesen, müssen Sie unbedingt den Hebräerbrief dazu lesen, denn hier zeigt Gott uns, dass das, was im Alten Testament offenbart wurde, nur ein Schatten war, die Opfer der Tiere. Dass in Jesus das Wesen gekommen ist. Er hat in Wahrheit durch sein Blut alle Sünden weggewaschen, als hätten wir nie gesündigt. Oder wenn wir das Buch Josua studieren, dann können wir es nur recht verstehen, wenn wir auch den Epheserbrief dazu lesen. Ich meine, Gott kann uns natürlich auch so über vieles die Augen öffnen, aber doch hilft es uns, den Zusammenhang der einzelnen biblischen Bücher und Lehren zu begreifen. Und ganz wichtig, das Wort aus 2. Petrus 1, Vers 21. Da sagt Gott, die Bibel ist keine Sache eigener Auslegung. Das kann man wohl tun. Denken, Gott hat mir jetzt dafür ein Wort gegeben, jetzt muss es so kommen. Wenn ich aber meinen eigenen Willen nicht unter Gottes Willen gestellt habe, mache ich die Bibel zu einer Sache eigener Auslegung. Und so entstehen Sekten oder falsche persönliche Visionen oder Vorstellungen von Lebensführungen, weil man die Bibel zu einer Sache eigener Auslegung gemacht hat. Sie ist kein Orakelbuch. Auch nicht die Losungen, die Gott uns täglich gibt und durch die er segnet. Aber sie sind auch kein Orakel. Das ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Gott spricht zu uns durch die ganze Bibel. Und wir werden bewahrt vor eigener Auslegung durch die Ganzhingabe an ihn. Herr, nimm mein Leben ganz hin. Ich will, was du willst. Und indem wir uns ihm ganz geben, kann er uns sich offenbaren. Wenn wir aber etwas für uns wollen, dann legen wir auch die Bibel zu unseren Gunsten aus. Und dann haben wir auch ein dementsprechendes Resultat. Wer auf das sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer auf den Geist sät, dem Herrn alles zutraut, der wird vom Geist Leben ernten. Und nun das 6. G, die Gemeinschaft. Das haben wir gestern Abend schon kurz erwähnt. Es ist auch wichtig, dass Gott uns in eine Gemeinschaft von Christen gestellt hat, wie es in Apostelgeschichte 4 heißt, sie kamen zusammen, dass wir uns untereinander bereden, wie es in Maleachi heißt. Wie ist es zu verstehen? Was sagt der Herr darüber? Wie verstehst du dies? Wie hat es der Herr dir gezeigt? Nicht, dass wir von Menschen uns abhängig machen, aber doch, Gott hat uns einander gegeben. Und auch die Vorfahren. Wie hat es ein Bengel verstanden? Wie hat es ein Martin Luther verstanden? Wie hat es ein Menno Siemens verstanden? Wie haben es die Väter und Mütter im Glauben, die vor uns waren, verstanden? Ich möchte noch einmal auf das Wort aus Jeremia 6, Vers 16 hinweisen, wo der Herr sagt, fraget nach dem vorigen Weg. Gott hat uns in eine Segenslinie gestellt. Tretet hin an die Wege und schaut und fraget nach dem Pfaden der Vorzeit, welches der gute Weg sei, und wandelt darauf. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Oder der Bräutigam sagt zur Braut in Hohelied 1, Vers 8, schau und geh zu den Spuren der Schafe. Also bleiben wir nicht in unserem eigenen, sondern schauen wir auch, was Gott uns durch die Brüder und Schwestern gegeben hat, damit wir die Bibel recht verstehen und nicht irgendeine falsche Auslegung plötzlich zutage kommt. Und das siebte G, wie wir die Bibel lesen, in der Gebebereitschaft. Johannes 4, Vers 14 sagt der Herr Jesus, wir haben es gestern Abend schon einmal erwähnt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Wenn wir also das Wort Gottes empfangen, dann soll es nicht bei uns bleiben. Wir dürfen es und wir müssen es erst zuerst selber essen. Herr, während wir hören, während ich lese, Herr, ich danke dir dafür, reinige mich davon, zeige mir das, dass wir es betend hören, essend nehmen. Aber dann auch, was wir empfangen haben, weitergeben. Es wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Im Alten Testament sagt es der Heilige Geist so praktisch durch Mose zu den Kindern Israel in 5. Mose 6, Vers 5 bis 9. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. 5. Mose 6, Vers 5 bis 9. Mit deiner ganzen Seele und mit aller deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und jetzt kommt es. Und du sollst sie deinen Kindern fleißig einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzest oder auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Schmuck zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Also das, was Gott uns anvertraut hat, das dürfen und sollen wir weitergeben. Sie haben vielleicht Kinder oder Enkel oder Neffen und Nichten oder andere, die um sie herum sind, Nachbarn, Arbeitskollegen. Schweigen Sie nicht von dem wunderbaren Wort, das Gott Ihnen geoffenbart hat. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich nicht bekennt vor den Menschen, den will ich auch nicht bekennen. Vielleicht ist in der Ewigkeit mal einer, der sagt, du hast immer neben mir gesessen oder gewohnt und hast mir nie etwas von Jesus gesagt. Ich will das Blut von eurer Hand fordern, sagt der Herr durch Hesekiel 3, Vers 18. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird Gott viel fordern. Es ist wunderbar, wenn der Herr uns viel anvertraut. Er macht uns immer froher in seinem Dienst. Aber doch haben wir eine immer größere Verantwortung, all das Anvertraute treu zu bewahren und treu weiterzugeben. Ein Ohrenzeuge kann immer wieder reden, heißt es in Sprüche. Darum, das, was der Herr dir anvertraut, auch in dieser Woche oder in diesen Tagen oder heute Morgen, lass dir zeigen von ihm, wem du es weitergibst. Und wie nötig ist es für unsere Kinder heute, für unsere jungen Menschen, dass Großmütter da sind und Eltern, die ihnen von Jesus sagen. Denn sie, meine Konfirmanden zum Beispiel, die haben noch Tarzan mit Jesus verwechselt. Die haben gesagt, es ist Tarzan. Ja, sie wussten nichts mehr von Jesus. Die Kinder heute wissen oft nichts mehr von Jesus. Darum wollen wir doch denen, die Gott uns anvertraut hat, nicht verschweigen dieses wunderbare Wort Gottes. Sie hören und sehen so viel Furchtbares. Da brauchen Sie die Prägung von Gottes Wort her. Und Gott hat dir und mir eine große Verantwortung gegeben, dieses Wort weiterzugeben, das er uns anvertraut hat. Und wir lesen dazu noch 5. Mose 12, Vers 32. Da heißt es nämlich, 5. Mose 12, der letzte Vers, alles, was ich euch gebiete, oder das ganze Wort, sollt ihr beobachten, es zu tun. Du sollst nichts dazu tun und nichts davon tun. Das können wir als das 8. G bezeichnen, das ganze Wort weitergeben. Nicht nur einen Teil, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes weitergegeben, sagt der Apostel Paulus. Und da möchte ich Ihnen noch bei dieser Gelegenheit einen Brief vorlesen, den mir wie Malgo noch geschrieben hat, bevor er heimging, 92, gerade im Blick auf das Wort Gottes. Schrieb mir da zum Geburtstag, mit dem Psalm 119, Vers 47, ich habe Lust an deinen Geboten und sie sind mir lieb. Diese Quelle des Segens erbitte ich für sie, denn Lust haben an seinen Geboten, an seinem Wort, heißt im tiefsten Grunde Lust haben am Herrn. Wenn dies in ihrem neuen Lebensjahr Priorität haben wird, dann überhäuft der treue Herr sie mit wunderbaren Gebetserhörungen. Steht doch im Psalm 37, Vers 4, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Deshalb empfehle ich Ihnen herzlich, suchen Sie vermehrt sein Angesicht und forschen Sie betend in seinem Wort. Dann wird die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in Ihrem Herzen aktiv werden. Um mit dem obigen Text zu sprechen, Sie haben Lust an seinen Geboten, sie sind Ihnen lieb, und dann erhört der Herr in herrlicher Weise Ihr Gebet. Das möchte ich auch Ihnen weitergeben. Und zum Schluss noch ein wunderbares Gedicht über das Wort Gottes aus Jeremia 15, Vers 16. Dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Die Herrlichkeit des Wortes Gottes. Dein Wort ist so tief, dein Wort ist so weit. Dein Wort zeigt den Weg in die Herrlichkeit. Dein Wort ist der Grund, der ewig besteht. Dein Wort ist die Kraft, die nie vergeht. Dein Wort ist der Brief der göttlichen Huld. Dein Wort ist der Siegel vergebener Schuld. Dein Wort hat mir Heil und Segen gebracht. Dein Wort ist's, das stark und weise mich macht. Dein Wort erleuchtet und reinigt mein Herz. Dein Wort ist Trost und Balsam im Schmerz. Dein Wort gibt Vertrauen in Freude und Not. Dein Wort ist mir Zuflucht im Leben und Tod. Dein Wort ist mir Waffe im Kampfe all hier. Dein Wort ist der Treffpunkt der Liebe mit dir. Dein Wort ist mir teurer als Schätze und Geld. Dein Wort ist das Licht, das den Weg mir erhält. Dein Wort ist vom Weinstock erquickender Trank. Dein Wort ist mein Glück und mein Lobgesang. Dein Wort ist mir alles in allem zugleich. Herr Jesus, dein Wort macht mich königlich reich. Amen. Wir wollen noch miteinander beten, wo es möglich ist, aufstehen. Und so danken wir dir noch einmal von ganzem Herzen für dein Wort, lieber Vater im Himmel. Und wir wollen Lust haben an deinem Wort. Und wir wollen mit unserem Ohr und unserem Herzen an deinem Munde sein, dass du uns dich immer mehr offenbaren kannst und durch uns den Menschen, die du uns anvertraut hast, in unseren Familien, in unserer Gemeinde, an unserem Arbeitsplatz, unter unseren Freunden und Nachbarn, dass dein Wort in uns eine Quelle wird, die in das ewige Leben quillt und noch viele dadurch satt werden an dir, Vater, und an Jesus. Das wirke du in uns und bewahre dein Wort in unseren Herzen und reinige uns immer tiefer durch dein Blut, damit dein Wort reichlich, ja ganz, in uns wohnen kann. Zur Vermehrung deines Ruhmes, zur Ehre deines Namens. Hab du Dank dafür. Amen.
Amen. Und wir haben desto fester das prophetische Wort. Und ihr tut wohl, dass ihr darauf wacht. ist ihr Tag an Brennen.